Herzlich willkommen zu unserer 35. Folge Die natürliche Puppe. Ist das nicht schon die 36?
Nee. Du bist ein bisschen durcheinander, weil wir haben ja schon eine Folge letztes Mal.
Natürlich.
Wir sind ja, deswegen, beim 35. Mal. Deswegen. Die 35. Folge von unserem Podcast Echte Puppen.
Ja,
echt. Heute zum Thema
Die natürliche Puppe. Oder? Ich bin die völlig durcheinander.
Du hast es gerade anmoderiert, ein bisschen die Bausteine durcheinander sozusagen.
Moderierst du auch bitte nochmal für mich richtig. Das ist sehr.
Ich glaube, wir haben jetzt alles.
Okay, es ist gerade sehr speziell für meine Lebenssituation. Ich jongliere gerade mit 1000 Bällen.
Das macht das genau. Ja, und wir müssen auch sagen, wir sind hier wirklich im Aufnahmemarathon.
Ja.
Ich habe mal durchgezählt, wir haben jetzt innerhalb von 7 Wochen 3 Folgen aufgenommen. Das haben wir noch nie gemacht.
Sportlich.
Man muss dazu sagen, wir haben eine Aufnahme schon für September vorproduziert. Also wir waren fleißig
Und
vorausschauend und haben die Gelegenheit, die sich uns geboten hat, beim Schopfe gepackt. Und man kann eigentlich für dieses Jahr sagen, dass unser Motto ist Go with the Flow.
Absolut.
Immer schön mit dem Fluss gehen. Und wir haben jetzt zum ersten Mal auch keinen festen Themenplan. Also du hattest eigentlich eh noch nie einen festen Themenplan.
Nee.
Wenn jemand den hat, dann ich. Aber ich habe den dieses Jahr auch nicht. Und sondern wir lassen Folge für Folge auf uns zukommen. Und ich finde, wir fahren damit auch sehr gut.
Ja.
Ja.
Absolut.
Absolut. Der Gesprächsstoff über Puppen geht uns nicht aus. Auch die Gesprächspartnerinnen nicht. Und das habe ich dir noch gar nicht erzählt, Laura.
Ja?
Ihr dürft euch auf ein tolles Interview in 2027 freuen, das wir bzw. ich gerade anbahnen und vorbereiten. Du weißt von nichts.
Ich weiß von nichts. Ich bin total gespannt.
Ich habe vergessen, das dir zu sagen.
Macht nichts.
Also nee, ich wollte es dir nicht mailen, ich wollte es mit dir besprechen und das habe ich jetzt bisher nicht gemacht, aber das machen wir, sobald das Mikro aus ist. Auch du darfst dich auf ein tolles Interview freuen, was wir demnächst machen.
Und du verrätst mir aber noch nicht mit wem.
Nee, das Mikrofon ist ja an.
Ah, das, sowas liebe ich. Das ist spannend.
Ich verrate dir nachher, worum es geht. Ich sage nur.
Ich habe schon so eine Ahnung.
Du hast eine Ahnung, okay. Ich bin gespannt, was du für eine Ahnung hast. Also, ich kann nur dazu sagen, wir haben ja im Mai das Interview mit der Autorin Tanja Reich aufgenommen über Puppen und Feminismus. Und dieses Interview, das hat neue Verbindungen geschaffen. Und das zieht gerade so seine Kreise. Ich habe gesagt, ich kann da nichts Konkretes dazu sagen. Und ich bin irgendwie, ich finde es total schön, Tanja gerade dabei zuzuschauen, wie sie das Thema Puppe in die Welt bringt, wie sie es in die Öffentlichkeit bringt, nochmal ganz anders als wir, weil sie ist Autorin, sie ist, arbeitet im Verlagswesen, sie schreibt, sie liest, sie denkt, kommt aus einer sehr intellektuellen Richtung. Und ich finde das unheimlich spannend, jetzt zu sehen, wie sie das Thema annimmt, wie sie es bearbeitet, wie sie, ja, und wie sie damit auch in Verbindung mit anderen Menschen geht. Und ich empfinde es auch so, dass sie damit auch uns Puppenmacherinnen stärkt und empowert. Und dafür
Absolut.
Bin ich ihr wirklich, wirklich dankbar. Und es zählt schon jetzt, also diese Begegnung mit ihr zählt einfach schon jetzt zu den Highlights eigentlich
Absolut.
Dieses Jahr.
Und
ja.
auch, ich habe das Gefühl, sie entstaubt uns auch so ein bisschen.
Ja.
Das tut auch gut.
Ja, ja, total. Also sie hat mir zum Beispiel, oder dir oder uns, wissen lassen, dass es einen Tag der Puppe gibt. Das wusste ich bisher nicht. Und der ist wohl, ich glaube, am 11. Juni oder am 6. Juni, also jetzt demnächst. Heute haben wir den 5. Juni. Und ja, soweit ich das mitbekomme, bietet sie anlässlich dieses Tages Zeitungen Artikel zum Beispiel zum Thema Puppe an. Und da durften wir ja mitwirken.
Ja.
Was daraus wird, geworden ist, werden wir vielleicht irgendwann erfahren. Aber das fand ich so eine unheimlich schöne Geste von ihr,
ja,
dass sie uns mit einbezogen hat und versucht hat, von uns schöne Zitate zu bekommen. Also das ist auch so, finde ich, so gelebte Schwesternschaft.
Total.
Puppenschwesternschaft.
Ja.
Und ja, danke Tanja, falls du zuhörst. Und auch als Ermutigung für alle Frauen, die jetzt hier zuhören. Zusammen sind wir stark.
Absolut. Und genau das, was wir ja auch in unserer Folge mit Coworking anstelle von Konkurrenz.
Ne? Das stimmt. Das ist auch wieder so ein Erlebnis gerade.
Gelebt. Und das ist schön. Das
Heute nehmen wir die alljährliche Sommerfolge auf. Den Begriff Sommerfolge habe ich erst dieses Jahr geprägt, im 5. Jahr unseres Podcasts, weil mir aufgefallen ist, dass die Sommerfolge irgendwie eine besondere Folge ist. Ist ja immer die Folge vor der langen Sommerpause, die Folge, bevor Laura und ich uns in die Sommerferien dann irgendwann auch mal verabschieden und dann auch räumlich sehr weit getrennt sind, sie in Kroatien, ich in der Regel in der Schweiz. Und ja, eigentlich das deutsche Vita beginnt, ohne dass man so groß über die Arbeit nachdenkt. Und irgendwie hat die Sommerfolge deshalb auch traditionell ja so immer so ein besonderes, erhebendes, leichtes, inspirierendes Thema. Zum Beispiel hatten wir 2022 die schöne Puppe, vom Wunsch, unsere Liebe auszudrücken. Das ist eine Lieblingsfolge, das höre ich immer wieder von Hörerinnen. Und 2022 haben wir im Sommer eine Folge über Farben gemacht. Farben, Licht für die Seele und für die Puppen. Und ich habe diese Folgen in so guter Erinnerung. Also ich habe echt alle Folgen in guter Erinnerung, aber so, ich spüre das fast immer noch so körperlich, wie wir hier teilweise auch bei hohen Temperaturen saßen. Die Kinder gerade die Zeugnisse manchmal bekommen hatten. Stimmt, oder der Koffer schon halb gepackt ja. war. Und wir saßen hier teilweise so in letzter Minute. Und jetzt müssen wir noch die Sommerfolge aufnehmen. Ja, und das Thema für die diesjährige Sommerfolge hat mir die aktuelle Jahreszeit zugeflüstert, in der die Natur, sogar die Berliner Stadtnatur, fulminant blüht und grünt. Dass es ein Fest für die Sinne und für die Seele ist. Es soll heute um Natur und Natürlichkeit gehen. Und ich ahnte, dass ich damit offene Türen bei Laura einrennen würde. Denn Laura ist die größte Naturliebhaberin, die ich kenne. Und ich freue mich sehr auf diese Folge mit dir.
Ich auch. Ich bin ganz gespannt, was du vorbereitet hast.
Und Laura sitzt hier übrigens in einem grünen Kleid mit weißen Blümchen.
Ja.
Und einem Fliegenpilzkettchen um, als hätte sie, also sie wusste, was wir für ein Thema haben.
Aber ich habe es wirklich unbewusst, weil dieses Kleid ist eigentlich mein Hauskleid, natürlich auf der Straße gefunden.
Also und absolut schön, das ist kein Kleid, ja. das ich zu Hause verstecken muss.
Nee, das habe ich unbewusst angezogen, aber sieht man mal, wie das funktioniert.
Wie alles. Das funktioniert. Ja, Natur und Natürlichkeit, das ist auch etwas, das wir mit den Puppen nach Waldorfart verbinden, für die wir beide stehen. Und deshalb sprechen wir in dieser Folge endlich mal über Puppen und Natur, was Natur eigentlich ist und wie sie sich zu Kultur verhält, was Waldorfpuppen zu natürlichen Puppen macht und warum sie als so wertvoll gelten. Und zum Schluss sammeln wir noch ein paar Ideen, wie ihr vielleicht mehr Natur in eure Puppen bringen könnt. So, Laura, ich ahne, die Fragen, die ich dir jetzt stellen will, sind schwer zu beantworten, weil... Naja, was ist schwer zu beantworten? Sie klingen so einfach. Was bedeutet dir die Natur?
Oh, die Natur bedeutet mir
ganz
eigentlich...
Einfach aus dem Moment herausgesprochen, genau, alles.
Alles bedeutet sie mir. Und ich muss sagen, mein Naturverständnis hat sich nochmal extrem... Also als Kind hatte ich eher so einen ganz instinktiven Zugang zur Natur. Und ich bin ja auch aufgewachsen wirklich in der Natur. Mhm. Später habe ich mich mehr so der Kultur zugewandt. Jetzt geht es wieder in Richtung Verbindung Kultur mit Natur. Mhm. Und durch meine schamanischen Ausbildungen habe ich nochmal so ein ganz, nochmal so ein Shift in meinem Denken gekriegt. Denn in den indigenen Kulturen versteht man sich ja nicht als die Natur und der Mensch, sondern als Mensch bin ich Teil der Natur. Das finde ich so einen ganz wesentlichen Punkt. Also sprechen wir über uns, die Natur.
Mhm. Das ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Da kommen wir auch dann nochmal
hin. Das ist so für mich, wenn ich an der... Das ist so für Natur für mich, ja. Was ist für dich Natur? Was bedeutet dir das?
Naja, ich habe ja... Ich bin ja mehr... Ich bin da sehr analytisch rangegangen. Habe mich tatsächlich mal... hat mich interessiert, was eigentlich die Definition von Natur ist, auch wenn ich geahnt habe schon, was sozusagen das wichtigste Merkmal von Natur ist. Das würde ich mal noch aufheben, weil das kommt dann gleich, wenn wir wirklich in das Thema eintauchen. Ja. Ich will mal noch bei der persönlichen Einführung bleiben. Und was ist für dich das Schönste an der Natur? Oder das, was dir so besonders wichtig ist oder so...
Also ich würde sagen, dass es mir in der Natur möglich ist, Momente der absoluten Schönheit und des Friedens zu erleben.
Ja.
Wenn ich so im Garten sitze oder an einem Fluss und das Summen höre, das Gezwitscher, dann Wind der Gräser bewegt, ein Duft in meine Nase kommt, dann denke ich, oder ich war jetzt neulich über Pfingsten bei so einem Retreat, da waren wir in so einem Jugendherberg, Pfadfinderhaus, wo es kaum Strom gab, man musste Wasser von der Pumpe holen und da sind wir zu diesem Ort gekommen, das war eine Lichtung im Wald mit frisch gemähtem Heu und ich dachte so, mein Gott, ist das schön. Ich halt, also manchmal, wenn ich so denke, ich halte diese Schönheit gar nicht aus, weil es schmerzt fast so schön. Ja. Kennst du das?
Na klar kenne ich das. Und Momente, die man vor allem in der Natur hat oder auch, das ist ja schon ein bisschen angedeutet, auch so im kulturellen, künstlerischen Umfeld vielleicht. Ja. Ne? Wenn man vor einem Bild steht oder wenn man ein Musikstück hört. Genau dieser Moment der Ergriffenheit und gleichzeitig auch vielleicht ein Stück weit der Verschmelzung, in denen man so deutlich spürt, das bin ich. Also ich gehöre hierher und was habe ich für ein Glück, dass ich das wahrnehmen darf so und empfinden darf.
Genau dieser Moment, wow, dass ich auf diesem Planeten hier sein kann.
Ein Teil davon sein kann, genau. Ja, und im Alltag jetzt, vor allem jetzt auch so vor dem Hintergrund, wir leben ja hier in einer Großstadt und du noch mal mehr als ich hier mitten im Prenzlauer Berg. Ich wohne ja eher am Stadtrand, da ist es schon sehr, sehr grün. Wie pflegst du jetzt hier in deinem Alltag deine Naturliebe?
Also ich habe jetzt, glaube ich, im zweiten Jahr einen Leihgarten, einen Leihschrebergarten. Das muss ich sagen, ist eine unglaubliche Hilfe. Das 10 Minuten mit dem Fahrrad und dann bin ich wirklich in einer wunderschönen Oase. Und das gibt mir ganz viel Kraft. Und dann buddel ich in der Erde oder dann sitze ich da. Und bevor ich den hatte, habe ich richtig so gemerkt, wenn mein Tank leer war, dann habe ich mich in die Bahn gesetzt und bin rausgefahren und dann dort einfach wirklich
in Wald so, ne?
Genau, Spaziergänge unternommen.
Also oder, hast du auch immer gespürt, was dir gut tut, ne? Also dass die Natur für dich eine Kraftquelle ist.
Und absolut.
Jetzt ist es Zeit, jetzt muss ich mal wieder unter Bäume kommen, sozusagen. Nicht unter Leute, sondern unter Bäume.
Unter Bäume. Genau, ich muss mal unter Bäume kommen. Oder was ich auch, was mich jedes Frühjahr fasziniert, das Erste, was ja so hochkommt, ist die Vogelmiere. Und wenn ich dann so mit dem Fahrrad an diesen schwarzen Fahrradwegen entlang fahre, die Bäume sind noch ganz schwarz und unten so richtig grellgrün die Vogelmiere kommt. Da kriege ich jedes Mal so ein Glücksgefühl und denke, oh, die würde ich am liebsten alle aufessen, aber dann scheißen da natürlich die Hunde hin, geht nicht. Und die Autos puffen darin.
Ja.
Das ist auch, das sind auch diese kleinen Momente oder wenn, oft sehe ich, im Bürgersteig hat sich dann so ein kleines Stiefmütterchen hochgearbeitet oder wir haben hier so Fahrräder, die lange stehen und da wächst Petersilie.
Ja, stimmt.
Und da wachsen Margariten.
Dann übernimmt die Natur irgendwann wieder, ne?
Und das finde ich, das sind so auch wirklich tolle Momente in der Stadt, wo das so durchbricht.
Und da braucht es auch ein Auge für. Ich glaube, dass dann dein Auge ist sicher geschult, deine Wahrnehmung. Und aber es finde ich auch immer tröstlich, dass diese Schönheit und auch Naturschönheit eigentlich überall zu finden ist. In Berlin haben wir es gut, es gibt relativ viel Grün, es gibt auch relativ viel, also wir haben ja auch viel Wasser, das macht auch was aus. Aber ich würde mal behaupten, das grüne Herz, das findet überall Anschluss. Wahrscheinlich auch in New York oder, keine Ahnung, Rio de Janeiro, also diese riesigen Moloche. Naja, ich weiß nicht, ich war da noch nie, aber...
ich glaube, wenn man ein Auge dafür hat, dann kommt es wirklich... findet man das überall,
ja?
Oder halt die Zimmerpflanzen, ne?
Wollte ich noch sagen, immer wenn ich bei Laura bin und vor allem jetzt im Frühjahr, Sommer, dass du, ich finde es total schön, dass du dir aus deinem Garten auch das hier so in die Wohnung holst, ne? Das ist, die letzten Male hatten wir hier so viel Pflanzen und Blumen und es ist einfach so eine Freude, macht den Raum sofort schöner, hebt die Stimmung und man holt sich einfach ein Stück Natur ins Zuhause. So, ne? Das finde, das machst du immer sehr schön. Das, ich muss mich da im Alltag immer so ein bisschen anstupsen. Mir liegt das jetzt nicht so, aber wir haben auch einen Garten. Und mein Mann hat gestern von seinem Morgenrundgang aus dem Garten eine kleine abgebrochene Rose mitgebracht und ins Wasser gestellt. Und als ich das in der Küche gesehen habe, dachte ich so, oh, wie schön ist unsere Küche eigentlich?
Ja, so, ne?
Es macht den Raum gleich noch schöner.
Genau, so. Ja, das liebe ich auch, ja.
Ja, und ich, bei mir ist es, ich habe bei mir ist der, ja, ich bin ein bisschen mehr von Natur noch umgeben als du, einfach aufgrund meiner Wohnsituation. Ich wohne ja am Rand von Berlin und in der Nähe vom Schlachtensee, das habe ich hier auch schon oft erzählt. Und gehe jeden Morgen erstmal zum See, beziehungsweise fahre da mit dem Fahrrad oder mit dem Auto hin und drehe da erstmal so ein kleines Ründchen. Jetzt schön. Nicht die komplette Runde, die komplette Runde ist 7 Kilometer lang, das schaffe ich nicht jeden Tag. Aber ich habe da so meine Runden und Spaziergänge und dadurch, dass ich das jeden Tag seit vielen Jahren mache, bin ich mit diesem Ort total verbunden und kenne jeden Strauch, jede Bucht, jede Bank, jede, schön, eigentlich alles und sehe auch jede Veränderung, sehe die Veränderung der Jahreszeiten. Das finde ich auch ein Riesengeschenk, das miterleben zu können. Und ja, mir geht's wie dir und wie wahrscheinlich allen Menschen. Ich finde da in der Natur Freude, Ruhe, Frieden, auch Trost. Und ich denke, das liegt vor allem daran, dass wir uns ja in der Natur als Teil eines großen Ganzen erfahren und auch eine Verbundenheit erfahren, die wir im Stadtleben wahrscheinlich nicht empfinden. Und dass dieses Gefühl der Verbundenheit dann irgendwie dazu beiträgt, dass wir uns weniger allein fühlen, egal wie beschissen unsere Lebenssituation gerade ist. Aber ich spreche da aus Erfahrung, kann ich sagen. Ich habe wirklich harte Monate hinter mir. Und diese Seerunden, Seespaziergänge, die waren wirklich ein Heilmittel und sind es noch.
Ja.
Und was mir auch zum Thema Natur einfällt, ist unser alljährlicher Urlaub im Tessin in der Schweiz, weil du das gerade mit diesem Ort, mit dem Retreat zu Pfingsten erzählt hast. Da sind wir ja, es ist ähnlich, ne? Wir sind da in einem kleinen Bergdorf, es ist ein Maiensess, auf dem ungefähr 100 Ziegen gesömmert werden und wo Käse hergestellt wird. Und da gibt es ein paar Häuser und wenige Menschen. Das ist eigentlich hauptsächlich Natur und Vieh und Käsewirtschaft. Und ja, da sind wir dieses Jahr zum 15. Mal, ein Leben, das einfache, naturnahe Leben.
Und Heidelbeeren, oder?
Heidelbeeren, ja. Und es ist so natürlich, ich habe jetzt natürlich auch für diese Folge nochmal sehr viel über den Naturbegriff nachgedacht. Und mir ist klar, dass wir hier in Europa, in Westeuropa vor allem, es gibt wahrscheinlich keinen Winkel, der nicht vom Menschen schon durchforstet, markiert, bearbeitet wurde. Und diesen Landstrich dort, Tessin, Lago Maggiore, da gibt es so verschiedenste dann Täler. Und die sind, ich empfinde das so unberührt, wie das eben heute noch geht. Und so wild, wie das heute noch geht, so einen wilden Wald wie dort, so eine Abgelegenheit wie dort, das ist ein autofreies Dorf, das habe ich jetzt, kenne ich aus Deutschland nicht, wüsste ich nicht, wo es das geben sollte. Und ich bin wirklich total dankbar, dass ich das erleben darf. Mhm. Und ich befürchte, das sind wirklich kleine Fleckchen Erde noch, die so zumindest für uns zugänglich sind, die eben noch relativ ursprünglich sind, relativ wild. Also wohl wissend, dass dort auch nichts mehr wild ist eigentlich. Ja. Ne? Du bist im Sommer in Kroatien. Gibt es da auch Wildnis? Also gerade wenn du jetzt so ein bisschen an den Vergleich jetzt auch denkst zu Deutschland oder was du so sonst so kennst.
Es gibt da auf jeden Fall viel mehr Wildnis als hier, weil es viel weniger bevölkert ist.
Ja, ne?
Und die Berge, also wenn du in die Berge durchs Gestrüpp gehen, da hast du überall Wildnis.
Und auch große Flächen wahrscheinlich.
Ja,
noch, ne?
Aber es ist halt heiß, wenig Bewuchs. Also man hält sich da jetzt nicht unbedingt viel auf, gerade nicht im Sommer. Aber da gibt es auch so eine lustige Geschichte von meinem Mann, als der noch ein Kind war, mit seinem Vater nach Kroatien runtergefahren ist, haben so eine Pinkelpause gemacht. Und plötzlich sagte der Vater, und wir gehen sofort wieder ins Auto zurück, machen die Hosen zu. Ganz still, und haben sie das gemacht und dann war da nämlich ein Bär.
Oh, da war ein Bär.
Ja. Also mir ist da noch kein Bär begegnet, aber man hat auch die Schilder, so stehen Wölfe, Bären.
Das gibt es in der Schweiz mittlerweile auch ein großes Thema, der Wolf. Darf er geschossen werden oder nicht? Und natürlich auch ein Zeichen für Wildnis und wie viel Wildnis wollen wir eigentlich zulassen.
Ja.
So, ne? Ich meine, da gibt es dann ja auch so Volksentscheide, die dann getroffen werden, in der Schweiz zumindest, zu dem Thema. Und ich finde, dass diese ganze Diskussion, die ist so interessant, die verschiedenen Aspekte.
Ja.
Und ja.
Und mir fällt, es kann noch eingefallen, als du gesagt hast, wie gut uns die Natur tut, und das wussten ja die Menschen schon immer, ne? Hat man, instinktiv ist man dorthin gegangen und jetzt kommt die Wissenschaft ja auch immer mehr dahinter, dass es wirklich Stoffaustausch gibt zwischen Pflanzen und Menschen und überhaupt unten übers Wurzelwerk. Ne? Und das ist
ja
spannend, finde ich.
Ja. Also, ich habe mal nachgeschaut bei Wikipedia.
Oh ja.
Das mache ich ja so gerne. Ich liebe Definitionen, ich liebe es, mich damit zu beschäftigen. Und mich hat einfach die Frage interessiert, also wir alle haben einen innerlich einen Naturbegriff. Ich glaube, wir wissen alle, was Natur ist. Wir haben ein Gefühl für die Natur. Und wer es genau wissen möchte, ich lese die Definition mal vor. Unter Natur versteht man die Gesamtheit aller Phänomene, Lebewesen und Prozesse, die nicht vom Menschen geschaffen wurden. Sie umfasst alles, was aus sich selbst heraus existiert oder entsteht, und bildet den Gegenbegriff zur vom Menschen gestalteten Kultur und Technik. Und dabei werden zwei Erscheinungsformen unterschieden. Einmal die belebte Natur, das sind Pflanzen, Tiere, Pilze, Mikroorganismen, aber auch der Mensch als biologisches Wesen.
Okay, obwohl der Mensch den Mensch erschafft, wenn man so sehen will, ist er aber trotzdem Teil der Natur.
Die Natur hat doch den Menschen erschaffen.
Naja. Ja, aber da ist ja dann schon die Frage.
Ja, das ist die Frage. Genau. Ich glaube, deshalb dieser Zusatz, der Mensch als biologisches als biologisches Wesen. Genau wie du sagst, der Mensch erschafft den Menschen aus sich heraus. Und gleichzeitig ist der Mensch aus der Natur entstanden. Das macht ihn zu einem natürlichen Wesen. Aber wir kommen gleich zur Kultur.
Ja, bin gespannt.
Wie gesagt, zwei Erscheinungsformen, einmal belebt, das Gegenteil ist unbelebt, also zur Natur gehören auch Gesteine, Berge, Gewässer, das Klima, die Erdatmosphäre und kosmische Phänomene. Fand ich mal interessant zu wissen.
Finde ich sehr interessant, natürlich schreit es in meinem Inneren.
Ja,
was schreit
hast du schon gehört?
Unbelebte Natur, das ist natürlich für mich, gibt es keine unbelebte Natur.
Ja, da hast du recht.
Na, das ist, aber das ist so eine...
Naja gut, ich würde mal sagen, der Unterschied ist doch hier ganz eindeutig.
Also, das ist eindeutig, aber für mich ist ein Gewässer und ein Berg und ein Stein, und da kann man in alle indigenen Kulturen auch gehen, ist lebendig.
Ja, das ist der Unterschied.
Und das finde ich einfach einen ganz, ganz wesentlichen. Und ich glaube, da ist auch, geht so viel schief. Weil wir ja das denken, das können wir ausbeuten oder das können wir uns zunutze machen.
Da hast du recht, da liegt schon da.
Aber das ist genauso lebendig. Ne? Also warum funktioniert das mit dem Klima nicht mehr? Weil wir denken, Teile der Natur wären unbelebt, wir können es einfach abbauen.
Es tut nicht weh. Ne? Ja.
Also, aber
ich hab diese Unterscheidung nicht getroffen, Laura.
Ich will dir das auch gar nicht vorwerfen. Aber das ist ja so unterscheiden ja die, also das ist ja ein gängiger Begriff, der da drin steht, und die meisten Menschen unterscheiden.
Und der, und genau, und diese Begriffe, die prägen uns natürlich auch, und die prägen auch unser Bild oder unser, wie wir auf die Natur schauen und wie wir auf Phänomene der Natur schauen und auch auf Besitzansprüche schauen natürlich, ne? Oder auf überhaupt auf unsere Ansprüche, die wir erheben dürfen.
Ja.
Also in dem Begriff Natur stecken so zentrale Dimensionen. Zum einen, Natur ist der Gegenbegriff zu Kultur. Und unter Kultur versteht man dann in dem Sinne alles Künstliche, Erbaute und vom Menschen Veränderte. Und da habe ich ein schönes Beispiel gefunden. Das unberührte Wildnis, so wie wir jetzt gerade über Kroatien gesprochen haben oder über das Tessin, dass die unberührte Wildnis unter Natur fällt und ein Acker oder ein Stadtpark dann unter Kulturlandschaft fällt, weil es eben vom Menschen angelegt, gepflegt, gestaltet ist. So, das ist vielleicht, finde ich, ein ganz schönes Bild, was man jetzt vielleicht mal in der Folge so ein bisschen mitlaufen lassen kann. Das ist natürlich auch eine theoretische Unterscheidung in Kultur und Natur. Vielleicht theoretisch müsste man das gar nicht. Und indigene Völker würden es wahrscheinlich niemals machen.
Ja.
Aber wir sind nicht Indigene, wir sind anders geprägt. Genau. Und der Begriff Natur steht auch synonym für Wesen und Beschaffenheit und beschreibt daher auch den ureigenen Charakter oder die Veranlagung einer Sache. Wenn man zum Beispiel sagt, die Natur eines Menschen. Und was ich auch noch ganz interessant fand, zur Natur gehören auch die Naturgesetze. Und das sind die physikalischen, chemischen und biologischen Gesetzmäßigkeiten, nach denen das Universum funktioniert. Das hat mich in der Schule nie interessiert, aber... es ist hochspannend.
Auf jeden Fall.
Es ist hochspannend. Und ich finde es auch genial, dass uns so viel Wissen mittlerweile so leicht zugänglich ist und jede Frage, die man hat, sich so leicht beantworten lässt.
Ja, das ist super. Aber birgt natürlich auch wieder die Krux, dass wir vielleicht vieles nicht so hinterfragen, weil wir so schnell einen Zugang haben.
Ja.
Früher musste man sich länger arbeiten, dann ist vielleicht länger erdacht. Mm. Und ich möchte auch nochmal einhaken, weil du sagtest gerade, wir sind nicht indigen. Wir sind nicht in dem Sinne indigen. Mm. Klar, weil wir, sag ich mal, verkulturisiert sind. Mm. Aber indigen, wenn man sagt, dass das eine gewisse Zugehörigkeit zu einem Ort, zu einem Land hat, sind wir auf eine Art schon. Oder vielleicht ist das auch gerade unser Problem, weil wir uns nicht als zu dem Land zugehörig. Ich rede jetzt nicht von politischen Definitionen von Land.
Nee, du meinst das Urland,
ne? Genau, von Orten, weil wir fühlen uns nicht so zugehörig zu einem gewissen Ort. Und daraus entsteht aber auch wieder diese Problematik, dass wir diesen Ort nicht schützen und nicht als zu uns gehörig wahrnehmen. Und
da entsteht eine Trennung, ne?
Genau, und dann haben wir wieder die Problematik mit dem Klima, mit dem Müll, mit der Ausbeutung.
Ja.
Und das ist eigentlich sehr wichtig, dass wir wieder zurückkommen und uns zu einem Ort zugehörig fühlen. Also, und sei es hier mein Baum vor der Tür.
Ja, ja. Ja, das ist schön und vielleicht, ich habe gerade sogar, vielleicht will diese Folge heute auch ein bisschen dazu beitragen, dann so ein Bewusstsein ein Bewusstsein zu schaffen oder auch zu erinnern, weil die meisten Menschen wissen oder spüren das tief in sich, ne, dass sie mehr sind. Ja, also wenn wir über Natur sprechen, müssen wir sie immer auch zur Kultur ins Verhältnis setzen, denn wir Menschen sind gleichzeitig Natur, vor allem aber Kulturwesen. Und da habe ich auch noch mal eine Definition rausgesucht bei Wikipedia. Und zwar, Kultur bezeichnet im weitesten Sinne alle Erscheinungsformen menschlichen Daseins, die auf bestimmten Wertvorstellungen und erlernten Verhaltensweisen beruhen und die sich wiederum in der dauerhaften Erzeugung und Erhaltung von Werten ausdrücken. Als Gegenbegriff zu der nicht vom Menschen geschaffenen und nicht veränderten Natur. Und ich finde es so, da kann man so lange drüber nachdenken. Im Grunde ist ja alles, was wir Menschen machen, eine Kulturisierung sozusagen. Kann es überhaupt noch ursprüngliche Natur geben? Können wir als Menschen das überhaupt denken? Ist es überhaupt denkbar? Ist es erfahrbar? Weil wir es ja nur durch unsere Menschenbrille, aber auch kulturelle Brille betrachten können. Und ich finde, da tauchen so viele, unendlich viele Fragen auf. Und auch du hast ja jetzt also schon diese Einwürfe jetzt in dieser kurzen Zeit, auf die wäre ich gar nicht gekommen in der Vorbereitung, zeigt, wie komplex dieses Thema ist. Und diese Komplexität zeigt sich auch darin, dass das Verhältnis von Natur und Kultur auch schon immer ein ganz wichtiges und beliebtes Thema in der Philosophie ist. Und da gibt es so drei Positionen, große Positionen, die sich teilweise abgewechselt haben oder dann irgendwo reingemündet sind. Und zwar die antike Position, zum Beispiel Aristoteles war dann Stellvertreter. In der Antike wurde Kultur als Analogon und Fortsetzung der Natur betrachtet. Da herrschte der Glaube, dass Kultur die Natur nachahmt und dass die Natur Vorbild und Maß für jede menschliche Tätigkeit ist. Danach kamen eine moderne Position, das ist zum Beispiel, wäre jetzt ein Vertreter Hegel im deutschen Idealismus. Und diese moderne Position erklärte die Natur zu einer Vorform von Kultur. Ich finde, das macht einen Unterschied, ob man sagt, Natur ist Vorbild für Kultur oder Natur ist Vorform.
Das ist ein großer Unterschied,
da erhebt sich der Mensch. Diese beiden Positionen, die sind wohl, ohne dass ich da sehr tief eingetaucht bin, aber die sind wohl antiquiert. Also das ist heute nicht mehr das Gängige, sondern die zeitgenössische Position ist, dass Natur und Kultur ein Kontinuum sind, also nicht mehr Gegensatz, sondern dass sie miteinander verschränkt, verbunden und verwoben sind. Und da habe ich bei dem Philosophen Wolfgang Welsch den Ausdruck gefunden, Natur und Kultur als Amalgamierung und Fusion, also als Vermischung.
Ja, das gefällt mir am besten.
Finde ich auch, damit kann man gehen.
Ja.
So. Natur umfasst also einen immens großen Komplex, inklusive den Hervorgang des Menschen aus der Natur und dann in Folge seine, ja, all seine zivilisatorischen Unternehmungen und kulturellen Anstrengungen. Und das Thema hast du ja schon ganz früh jetzt ins Feld geführt, das finde ich sehr interessant, denn das reicht leider auch bis hin zur Naturzerstörung durch den Menschen, also die Vernichtung seiner eigenen Lebensgrundlagen. Das ist ja der Punkt, wo wir jetzt stehen. Und Kultur ist gegenüber der Natur per se erstmal nichts Schlechtes, aber man muss eben an diesem Punkt unserer Menschheitsgeschichte festhalten, dass die Kultur, also sprich der Mensch, sich ganz offenbar gegen die Natur wenden kann. Und so gefährdet der Mensch aktuell nicht nur die Natur, sondern auch seine eigene Existenz, und wir wissen auch nicht, wie das ausgeht.
Ja.
Und in diesem prekären Spannungsfeld von Natur und Kultur leben wir alle. Und wir müssen unseren eigenen Weg finden, damit umzugehen und der Ausbeutung und Zerstörung der Natur vielleicht auch etwas entgegenzusetzen. Ich habe da so ein Vielleicht eingefügt, weil ich glaube, dass gar nicht alle Menschen das auf dem Schirm haben, dass sie auch beteiligt sind und verantwortlich sind. Aber viele Menschen wissen das und spüren das und wollen ja auch was anderes. Und deshalb entscheiden wir uns vielleicht bewusst für ein naturfreundliches und nachhaltiges Leben, um Ressourcen zu schonen, den eigenen ökologischen Fußabdruck zu verringern und die Artenvielfalt zu schützen. Und dafür gibt es ja auch Möglichkeiten. Es ist begrenzt, was wir machen können, aber es gibt Möglichkeiten. Und die wichtigsten Hebel in unserem Alltag liegen bei unserem eigenen Konsum, unserer Mobilität und Ernährung. Und da kommt auch die Puppe ins Spiel. Und die Puppe ist eines der ältesten Kulturgüter der Menschheit. Das haben wir ja mit Tanja ausgiebig besprochen. Und dieses Kulturgut wollen wir persönlich gut zur Natur gestalten. Und zwar in Form der natürlichen Puppe.
Das ist eine schöne Überleitung.
Ja, ich war sehr froh, weil das mir diese Überleitung gelungen ist, weil ich mich irgendwann in den Tiefen von Umweltzerstörung und wirklich dystopischen Szenarien wiedergefunden habe und dachte, was machen wir hier eigentlich? Und dann fiel mir wieder ein, ja, es hat ja einen Grund, warum wir diese Puppen so gestalten.
Ja.
Du jetzt gerade im Moment nicht und vielleicht auch erstmal lange nicht mehr. Aber es gibt ja einen Impuls, den wir uns nicht immer bewusst gemacht haben, der über Kindheitsprägung, über jahrelange Erfahrung und Wertvorstellung entstanden ist. Und ich würde mal behaupten, da liegt einfach ein gewisses Naturverständnis zugrunde oder ein Verständnis dafür, dass wir Verantwortung haben und die vielleicht auch in unserem beruflichen Umfeld oder in dem, was wir produzieren, wahrnehmen wollen.
Mir kam gerade noch ein Gedanke, und zwar noch kurz zurück, wenn du eben sprichst, was wir machen können, dass wir mit unserem Leben Verantwortung übernehmen für die Natur, finde ich noch einen ganz wichtigen Moment, dies aber nicht mit so einer Verbissenheit und so einer Strenge und so einem Zeigefinger zu machen, sondern wirklich mit Freude und zu schauen, was kann ich in meiner Situation mit Freude tun, weil sobald dieses, wir kennen das alle, wir hatten alle in der Klasse einen, der uns verboten hat, weiß ich nicht, weißes Papier zu nehmen oder so, ne? Und diese Menschen...
Die haben nicht viel gelacht, diese Menschen.
Die haben nicht viel gelacht und man hat sie nicht gemocht. Ja. Und sie haben letztendlich auch nicht viel erreicht, außer Groll zu bekommen. Mhm. Und das, finde ich, ist auch eine Art Umweltverschmutzung.
Ja, das stimmt.
Obwohl ich die Not dieser Menschen dahinter sehe. Ja. Aber ich glaube, so erreicht man wenig, indem man so durch die Gegend geht und sagt, du darfst das nicht und jenes nicht und nicht fliegen und da. Ich finde, man schafft ein besseres Beispiel, indem man selbst guckt, was kann ich tun? Und das mit Freude macht, und das steckt vielleicht eher die Menschen an, als eben, oder auch dann politisch zu warnen und zu warnen und natürlich müssen wir warnen. Wir können jetzt nicht nur freudig durch die Gegend laufen, aber einfach das mal ins Auge zu fassen, das finde ich einen wichtigen Moment dabei.
Und sich auch immer seiner Fehlbarkeit bewusst zu sein, auch mal über sich lachen können, weil wir nun alles, es gibt so viele Bestrebungen, gerade in den letzten 10 Jahren Dinge gut zu machen, richtig zu machen, umweltschonend, verträglich zu machen. Aber wir sind alle in Strukturen eingebettet, die es unmöglich machen, dass wir alles richtig machen.
Ja.
Und da kann man ganz schnell die Freude verlieren und das Lachen. Wiederum, wenn man es sich bewahrt und trotzdem sein Bestes gibt, stimme ich dir zu, können wir unsere eigenen Werte leben und auch Vorbilder sein für unsere Kinder und für alle, die uns dabei zuschauen, wie wir leben. So, ja, das mal vorweggeschickt. Ne? Das ist ein schöner, hast du, ja, finde ich, einen ganz schönen Einwurf von dir. Genau, jetzt im zweiten Teil wollen wir uns mal dem Begriff der natürlichen Puppe annähern. Was ist damit eigentlich gemeint, wenn wir natürliche Puppe sagen? Denn dieser Begriff beinhaltet viele verschiedene Aspekte, die alle etwas über unser Verhältnis zu Natur und Kultur erzählen. Ja, also es gibt, im Internet gibt es so Schlagworte. So bin ich übrigens auch auf das Thema gekommen. Den Begriff Natural Doll oder Natural Fiber Art Doll oder auf Deutsch natürliche Puppe. Das sind so Schlagworte oder Hashtags im Internet, bei Instagram, sonst wo, unter denen man eine bestimmte Art von Puppe findet. Und zwar keine Barbie-Puppen und auch keine Baby-Borns, sondern in der Regel Waldorf-Puppen im weitesten Sinne. Da kann ich jetzt nur verweisen, den Begriff lassen wir jetzt hier mal so stehen, den erklären wir jetzt nicht weiter. Wir haben darüber mal eine Folge gemacht, die werden wir auch verlinken. Also wer da nochmal tiefer eintauchen will, was wir eigentlich meinen, wenn wir Waldorfpuppe sagen, mag da gerne reinhören. So, also Stoffpuppen nach Waldorfart oder eben kurz Waldorfpuppe. Die gelten seit jeher als besonders natürlich, nachhaltig und naturfreundlich. Und ja, schauen wir uns einfach mal genauer an, was so eine natürliche Puppe ausmacht und warum sie wertvoll für Menschen, Kinder und Natur ist. Ich habe das jetzt so gemacht, ich habe, versucht in einem relativ kurzen Prozess die wichtigsten Eigenschaften darzustellen und da können wir kurz uns drüber austauschen und natürlich, es wird nicht vollständig sein. Ja. Das werden Aspekte, da wirst du vielleicht noch was hinzufügen wollen oder unsere Hörerin wird noch was einfallen. Also das ist jetzt eine Momentaufnahme, was ich mir vor 2 Tagen in den 3 Stunden, in denen ich mich dieser Folge gewidmet habe, zum Thema natürliche Puppe eingefallen ist. Also das erste wichtigste Merkmal der natürlichen Puppe ist natürlich, die natürliche Puppe ist aus Naturmaterialien gemacht.
Wunderbar.
Wunderbar. Auch darüber haben wir ja schon, zumindest über das große Thema Material, eine Folge gemacht. Da spielt auch das Naturmaterial eine Rolle. Also wenn euch das interessiert, auch da gerne nochmal reinhören. Also ganz kurz gesagt, um eine natürliche Puppe zu machen, verwendet man natürliche, chemisch unbehandelte textile Materialien wie Baumwolle und Schurwolle, keine Synthetik. Und Farben möglichst auf pflanzlicher Basis, wobei das schwer umzusetzen ist. Und dabei geht es nicht nur um Nachhaltigkeit, sondern Naturmaterialien vermitteln auch vielfältige sinnliche Erfahrungen und fördern damit die kognitive Entwicklung der Kinder. Also das kann man sich vielleicht ganz schön vorstellen, so eine Puppe, die mit so einem schönen gestrickten Jäckchen ausgestattet ist und einem Seidentüchlein und eine vielleicht so gewebten Baumwollhose. Das sind 3 verschiedene Sinneseindrücke, ne? So fest sich unterschiedlich an und die Kinder fühlen das und es ist so wichtig für die Entwicklung, als wenn, ja, wenn nur auf ein Material gesetzt wird, nämlich auf das Billigste und das ist ja in der Regel dann Polyester und das ist das ganze Gegenteil von vielfältig sozusagen
und
fühlt sich auch nicht schön an.
Nee. Und da schlage ich mal wieder rein.
Na gerne.
Die kognitive Entwicklung ist auch so wichtig, gerade neulich hat mir mein Mann was vorgelesen über die künstliche Intelligenz und wie sie kaum in der Lage ist, also diese sinnlichen Erfahrungen zu lernen, die wirklich uns Menschen eigen ist. Also sie kann hochkomplexe gedankliche Sachen machen, aber sie ist nicht in der Lage, von einem 1-jährigen Kind die sinnlichen Erfahrungen wiederzugeben. Und das finde ich, wird immer wichtiger in der Zukunft werden, wo wir eben immer mehr mit KI arbeiten, dass wir als Gegenpol diese sinnlichen Erfahrungen haben.
Absolut, so, so wichtig.
Oder zum Beispiel, ich weiß, in irgendeinem skandinavischen Land haben sie jetzt die Bildschirme wieder aus dem Schulunterricht rausgenommen, weil sie gemerkt haben, Nee, wir lernen besser, wenn wir diese sinnlichen Erfahrungen haben.
Und das finde ich so interessant. Ich meine, es ist Finnland oder Schweden. Ich meine, es ist Finnland. Und die waren die Ersten, die Bildschirme dazugenommen haben. Und das galt als hypermodern. Da konnte sich Deutschland 20 Jahre eine Scheibe von abschneiden oder ein bisschen weniger. Und jetzt sind sie wiederum die Ersten, genauso wie im Silicon Valley, ist ja auch so ein Trend, die sich verabschieden von den Bildschirmen, ihre Kinder konsequent davor schützen, mit den Smartphones vor einem gewissen Alter in Berührung zu kommen. Und das sollte uns zu denken geben.
Ja, ja.
Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet.
Ja, weil einfach noch, wollte ich nochmal diese Wichtigkeit.
Ja, Sinnlichkeit.
Sinnlichen
absolut
Erfahrung
wichtig. Sinnlichkeit. Und Sinnlichkeit wird eben, genau, Sinnlichkeit auch durch natürliche Sinneseindrücke vor allem. So, da muss man aber dazu sagen, man darf sich da nicht vormachen.
Absolut.
Naturmaterialien sind in der Regel, wenn wir sie jetzt als Puppenmacherin verarbeiten, in der Regel nicht Natur pur.
Ja, ganz wichtig.
Sondern sie sind maschinell und wahrscheinlich in vielen Fällen auch industriell verarbeitet. Und das ist auch nötig, denn diese Materialien, wenn sie, ich sag jetzt mal, geerntet, gesourced werden, die müssen ja auch in irgendeine Form kommen, damit wir sie weiterverarbeiten können. Wir können auch nicht alles selber machen. Also wir können nicht alles selber spinnen, färben, glätten, machen. Sondern es ist schon gut, dass jemand anderes für uns diese Tätigkeiten
dann
übernimmt.
Dann könnt ihr keine Puppe kaufen, weil die würde ungefähr 20.000 Euro kosten.
Genau, das spielt auch noch mit rein. Genau, und im besten Falle sind diese Materialien nachhaltig gesourced, also so beschaffen, dass ökologische, soziale und ökonomische Faktoren entlang der gesamten Lieferkette berücksichtigt werden. Das ist natürlich alles schwierig. Wir haben die Möglichkeit natürlich über das Internet, das zu kontrollieren, sage ich mal, oder uns damit zu beschäftigen, wo unser Material eigentlich herkommt. Wir werden es nicht immer bis zum Schluss zurückverfolgen können, aber man kann einen Anfang machen, man kann ein Bewusstsein dafür schaffen und es gibt ja auch schon viele Läden, Online-Läden, hier in Berlin fällt mir auch das Wollen ein, dieser Wolleladen im Wedding, die ganz bewusst auf diese Lieferketten auch schauen. Und da ist man gut beraten, diese kleinen Läden zu unterstützen, anstatt jetzt bei einem riesigen Online-Händler dann zu bestellen. Und das Ziel ist immer, die Umwelt zu schützen, Ressourcen zu schonen und faire Arbeitsbedingungen zu fördern. Ganz wichtig, das möchte ich unbedingt dazu sagen, mit natürlichen Materialien zu arbeiten, das ist auch eine Frage von Privilegien.
Ja.
Und
richtiger Punkt.
Nicht jeder kann sich das leisten und es hat auch nicht jeder Zugang. Und das lassen wir mal so stehen, muss man immer dazu
sagen.
Aber
finde ich einen ganz wichtigen Punkt, gut, dass du ihn mit reingebracht hast.
Ja. Das zweite Merkmal, die natürliche Puppe ist handgemacht. Wage ich mal zu behaupten, ich habe mich das gefragt, ob es... Wie sieht es bei Käthe Kruse in der Firma aus? Ne? Also ist es, da wird ein bisschen teilweise von Hand gearbeitet, aber vieles auch industriell. Also es ist jetzt so eine gewagte These, dass...
Aber ich habe mal so ein kleines Video gesehen, da war ich doch erstaunt, wie viel die doch
in
Handarbeit machen.
Ne? Genau, dann kann man vielleicht auch sagen, es ist eine manufakturell hergestellte Puppe. Also genau, also ich würde mal behaupten, dass die natürliche Puppe, die Waldorfpuppe in der Regel... in Handarbeit und Nadelarbeit mit einer absichtsvollen Haltung dem Kind und der Puppe selbst gegenüber entsteht. Dafür braucht es Zeit. Und das ist eines der größten Geschenke, die wir heutzutage machen können, wo Zeit grundsätzlich knapp ist und wo Zeit auch Geld ist. Und Handarbeit ist darüber hinaus auch ein Qualitätsmerkmal, denn da steckt ja oft jahrelange Erfahrung drin. Und diese Erfahrung... Ja, fast schon diese Meisterschaft dann irgendwann auch, die garantiert auch eine lange Haltbarkeit und Stabilität. So, jetzt haben wir die Handarbeit, das natürliche Material. Nächstes Merkmal. Die natürliche Puppe ist schlicht und einfach gestaltet. Wage ich auch mal zu behaupten.
Ja, finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt.
Ja, das, genau. Das heißt, was heißt das schlicht und einfach gestaltet? Das heißt, das Erscheinungsbild ist dezent, unaufdringlich und von feiner Natur. Und es gilt besonders für das Gesicht. Bei Waldorfpuppen ist in der Regel ist es so, dass Füße und Hände nur angedeutet sind und es eigentlich keine weiteren Details gibt. Nun wissen wir, dass die Waldorfuhr sich weitergedreht hat.
Ja.
Und das führen wir auch in unserer Folge über die Waldorfpuppe aus.
Was auch gut ist, weil die Waldorfuhr tendiert dazu, oft stehen zu bleiben, will ich mal so.
Genau, also die Uhr,
Metapher bleiben.
Die Uhr tickte weiter. Und zum Thema Details kann man sagen, es ist natürlich nicht mehr so, dass die Waldorfpuppe immer nur schlicht und einfach ist. Also wir sehen auch viele Puppen nach Waldorfart, die wahnsinnig detailgetreu, detailreich, naturgetreu ausgearbeitet werden. Und ich würde jetzt aber sagen, je mehr Details so eine Puppe hat, desto künstlicher wirkt sie, aber auch desto künstlerischer.
Ja,
ja. Ja, also es sind zwei verschiedene Paar Schuhe, ne? Das Künstliche, das hat manchmal sowas von, man sieht sie sich an und hat so das Gefühl, oh, ich kriege keine Verbindung hierhin. Irgendwas wirkt hier unnatürlich, unecht. Und gleichzeitig auch ein Riesenrespekt vor der künstlerischen Leistung. Ich schaffe das mal, aus diesen Waldorf-Materialien so eine fast lebensechte Puppe zu machen. Also das ist schon eine große Leistung. Du hast dich ja auch längere Zeit damit beschäftigt, ne? Das ist auch was Freude macht, was ein bisschen herausfordert und eine spannende kunsthandwerkliche Reise
ist. Auf jeden Fall, ne? Eine große Herausforderung. Aber ich bin ja dann auch wieder absolut davon abgekommen und zurück.
Du bist zu den ganz einfachen Puppen wieder zurück. Die hatten dann erstmal auch gar keine Hände mehr, weißt du noch? Die hatten dann so Stumpen. Da hatten so eine Phase, wo es so einfach sein musste. Und dieses Einfache hat einen pädagogischen Nutzen auch. Da geht es um die Anregung der Fantasie des Kindes, was die Kinder dann noch in ihrer Entwicklung unterstützt. Ist auch eine Geschmackssache. Soll gar keine Wertung sein.
Nö,
eben. So einfach.
Es ist gar nicht das eine ist richtig, das andere ist falsch, sondern...
Wir beobachten nur. So, nächstes Merkmal. Die natürliche Puppe ist dem Menschen nachempfunden. Puppe ist ja per se ein Abbild des Menschen und kann dabei genauso individuell gestaltet werden, wie Menschen es sind. Ich finde, die Waldorfpuppe ist eine besonders schlichte, einfache, dezente Puppe. Und diese Einfachheit, die werte ich als Betonung der wahren Natur, der Essenz des Menschen. Und da würde ich sogar so weit gehen, dass es irgendwie darum geht, auszudrücken mit dieser Einfachheit, ja, im Kern ist der Mensch rein und gut.
Das finde ich einen schönen Bogen, den du da, wäre ich jetzt nie so drauf
gekommen. Ja, ich habe schon ein bisschen länger drüber nachgedacht. Ich habe mal, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte noch zusammenbekomme, ich habe mal irgendwann bei Grinstagram, also
Grinstagram, das würde ich sonst
sagen. Grinstagram, also ihr wisst, was ich meine, habe ich mal so einen Post gemacht, es war nur so ein Satz, der lautete so sinngemäß: Wer Puppen macht, glaubt an das Gute im Menschen oder irgendwie so. Wer Puppen macht, glaubt, dass der Mensch gut ist oder sowas. Oder sucht das Gute im Menschen. Also ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen. Und ich weiß noch, wie überrascht ich war, dass in der Kommentarspalte doch sich einige Kommentare fanden von: Hey, das sehe ich ganz anders. Ich glaube, Puppen machen nur Menschen, die enttäuscht sind vom Menschen.
Aha.
Die dann versuchen sozusagen, sich zu therapieren, indem sie die Puppen machen. Und es zeigt, ich glaube, es sagt immer mehr über uns selber aus, wie wir da jetzt drauf schauen.
Ich persönlich,
für mich ist die Puppe ein Zeichen dafür, wir machen Puppen, weil wir an das Gute im Menschen glauben, weil wir an die Liebe glauben oder weil ich persönlich zutiefst daran glaube, dass der Mensch gut ist.
Ja.
Und das kann ich niemandem aufoktroyieren. Es mag sein, dass du einen anderen Grund hast, dass jemand da draußen den gegenteiligen Grund hat, Puppen zu machen. Das kann ich auch alles so stehen lassen. Ich glaube aber, wenn man etwas so stark reduziert auf das wirklich Wichtige, auf das Wesentliche, wo landen wir dann? Wo landen wir dann? Was ist denn der Kern vom Menschsein?
Gute Frage.
Gute Frage, ne?
Ja.
Also wer so eine schlichte, einfache Puppe gestaltet, setzt sich, ob bewusst oder unbewusst, glaube ich, immer mit ganz wichtigen Fragen auseinander. Was macht den Menschen aus? Was ist seine wahre Natur? Und was braucht es auch gestalterisch, um diese Natur auszudrücken? Und für die einen braucht es dann vielleicht zig Details, alles ganz genau. Und für die anderen das ganze Gegenteil. Nee, ich brauche dafür eigentlich nur zwei Augen, die gütig schauen.
Ja.
Oder eine Form, die an meine eigene Form erinnert oder so. Ja. So, nächster Punkt. Die natürliche Puppe ist nicht perfekt. Handarbeit ist niemals perfekt, denn wir sind keine Maschinen. Wie oft ich diesen Satz in den Kursen sage. Was bedeutet das eigentlich, dass wir keine Maschinen sind? Vielleicht sind wir ja doch Maschinen. Nein, wir sind keine Maschinen, sondern wir sind Menschen aus Fleisch und Blut mit Stärken und mit Schwächen und unseren ganz persönlichen Herausforderungen, mit denen wir jeden Tag zu kämpfen haben. Und ich finde, man sieht immer, auch bei uns nach 20 Jahren, auch wahrscheinlich bei Sunhild Reinkens nach was weiß ich wie vielen zig Jahren, dass wenn eine Puppe handgemacht ist, man sieht kleine Abweichungen, man sieht Ungenauigkeit, man sieht Fehler. Und das ist gut so, denn das entspricht unserer Natur und macht das Ergebnis umso lebendiger. Und das Wort lebendig habe ich jetzt hier mal unterstrichen, weil ich finde, das ist so ein wichtiger, eine wichtige Eigenschaft von Waldorfpuppen, Stoffpuppen, handgemachten Puppen im Vergleich zu den Puppen, diesen perfekten Puppen, die man im Kaufhaus kaufen kann oder im Laden kaufen. Sie wirken irgendwie verletzlicher und auch dadurch lebendiger.
Ja.
Ja. Und zum Thema Lebendigkeit und Verletzlichkeit gehört auch der Fakt, dass sich natürliche Puppen mit der Zeit verändern, dass sie Alterungsspuren zeigen, dass man auch irgendwann vielleicht nicht mehr mit ihnen spielen kann und die Zeit des Abschieds kommt. Und dann sind wir beim Kreislauf von Werden und Vergehen. Und das ist ja so ein Hauptmerkmal auch der Natur, ne? Dass alles in Kreisläufen geschieht.
Ja, absolut. Und dass sich alles in Veränderung befindet. Mhm,
genau,
das ist ja das Einzige, was wir uns verlassen können.
Ja.
Dass nichts bleibt, wie es ist.
Ja. Ja, und dieses veränderliche, unperfekte, handgemachte, finde ich ganz wichtige Aspekte in unseren Zeiten von künstlicher Intelligenz. Das hast du jetzt auch schon angesprochen, das kann man auch nicht oft genug sagen. Und auch in Zeiten von Hyperfixierung auf das perfekte Erscheinungsbild. Da erleben wir auch so einen schrecklichen Backroll, wie man so schön sagt im Moment, was das Aussehen von Frauen angeht.
Ja.
Da waren wir schon mal woanders.
Ich denke auch, mein Gott, es ist unglaublich. Aber es kommt ja, das kommt ja auch in Kreisläufen, einfach immer wieder.
Ja.
Es kommt einfach immer wieder.
Aber es ist so schädlich. Und ich habe eine Tochter, die wird 22 jetzt in 2,5 Wochen. Und ich darf an ihr jetzt gerade hautnah erleben, was passiert, wenn die Bilder da draußen immer perfekter werden, die Abbilder. Ne? Und was es mit einem jungen Mädchen macht, sich selber dazu ins Verhältnis zu setzen. Und das macht mich unheimlich traurig. Ja, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Das macht mich unheimlich traurig. Und umso wichtiger ist es, dass wir dem immer wieder was entgegensetzen.
Ja, eigentlich besteht eine gewisse Pflicht zur Imperfektion.
Ja.
Weil, wie du sagst, das, auch gerade diese KI-generierten Bilder, die haben dieses perfekte, unpersönliche. Und da werden wir als Mensch glücklicherweise nie drankommen. Und gilt es eigentlich zu feiern, unsere imperfektes Dasein. Und
ja, und wir werden damit auch beschäftigt gehalten als Frauen. Wenn wir ein Leben lang nach Perfektion streben, dann sind wir nur mit unserem Äußeren beschäftigt in der Regel. Perfektion bezieht sich ja meistens auf die Äußerlichkeit, das Innere erstmal egal.
Ja, genau, das Äußere. Aber sogar, es geht ja sogar bis ins Innere. Es gibt ja dann auch diese Lebensoptimierungskurse, wie du innerlich auch perfekt sein musst.
Ja.
Und das finde ich auch fatal. Also das ist irgendwas.
Ja, es greift.
Wenn uns Menschen dieses immer nach dieser Perfektheit und alles leisten und alles sein und alles können. Und ja.
Genau, aber lass mich den Gedanken nochmal kurz zu Ende führen, den finde ich wichtig. Je mehr wir mit unserer perfekten Oberfläche beschäftigt sind, unserem perfekten Erscheinungsbild, vielleicht auch mit unserer Langlebigkeit durch Pillen und Optimierungsmaßnahmen im Inneren, das lenkt uns eben auch von den wichtigen Themen ab. Und es kostet uns so viel Kraft, irgendwann sind wir so erschöpft, dass wir für die wichtigen Themen gar nicht mehr kämpfen können. Und da denke ich manchmal, da gibt es auch einen Zusammenhang, dass wir Frauen seit Jahrzehnten klein gehalten werden mit der Fixierung auf unser Äußeres. Klar, wir machen auch mit. Ich bin aber jetzt mit 45 bereit zu sagen, es ist nicht nur, dass wir bereitwillig mitmachen, mehr oder weniger. Es ist wir können uns dem nicht entziehen. Es ist unmöglich. Und wir, wir dürfen das auch nicht von uns verlangen und auch nicht von unseren Töchtern verlangen, dass, oder unseren Söhnen, dass wir uns dem, ja, eigenmächtig, wir müssen ja nur nicht mitmachen, das stimmt nicht. Wir leben in Strukturen, die uns das unmöglich machen.
Ja, das
so ist, viel Mitgefühl muss sein.
Absolut. Es sind Strukturen, die das absolut erschweren, sich davon zu befreien und wo man eigentlich ständig immer gegengehen muss oder dem man sich entziehen muss. Aber man muss sich im Verhältnis dazu setzen, weil es strukturell so schwer ist.
Ja. Und kleine Schritte, ne? Ungeschminkt aus dem Haus gehen, und perfekte Puppen anfertigen.
Ja, und das, und da gnädig mit sich sein. Ja,
absolut.
So wichtig und auch, ja.
So, dann kommen wir zum letzten Punkt, wie ich gerade sehe. Ich wiederhole dann nochmal alle Punkte. Du musst mich nochmal daran erinnern, dass wir das nochmal dann zusammenfassend haben. Die natürliche Puppe wirkt lebendig. Das ist auch ein bisschen gewagt. Wirkt vielleicht auch nicht jede natürliche Puppe oder jede Waldorfpuppe lebendig. Ich habe auch schon welche gesehen, die sahen ein bisschen schläfrig aus oder ein bisschen antiquiert oder ein bisschen müde. Aber zu dieser Lebendigkeit bin ich über den Punkt der Unperfektion gekommen. Also nicht nur das Unperfekte macht eine natürliche Puppe lebendig, sondern auch die bloße Tatsache, dass diese Puppe von einem Menschen für einen Menschen gemacht wurde. Denn ich unterstelle jetzt mal, dass dabei immer Liebe im Spiel ist. Und dieses absichtsvolle und liebevolle Tun, das spricht das Herz an und es schafft Verbindung von Mensch und Mensch. Und das ist ja etwas, wonach wir uns alle sehnen. Und ich finde, dass diese Sehnsucht, die können diese natürlichen Puppen, die handgemachten Puppen, die Waldorfpuppen, ja, irgendwie erfüllen.
Ja.
Ja.
Und Liebe heißt ja jetzt nicht immer, dass man immer nur die reinsten Gedanken hegt beim Machen, sondern man kann auch mal verzweifelt sein beim Machen. Das gehört ja auch zur Liebe dazu.
Authentizität.
Oder mal schimpfen. Dass
oder auch mal eine Träne weinen.
Genau, so, dass diese Naht schon wieder nicht gegangen ist.
Genau. Ja, das war mal so. Ja, fällt dir noch was ein zur natürlichen Puppe? Irgendwie ein Aspekt, der noch nicht drin ist? Irgendwas, was du noch ergänzen willst?
Nee, ich finde, hast du gut alles zusammen. Also mir fällt jetzt nichts
ein. Ich wiederhole es, glaube ich, nochmal. Es ging jetzt um die Eigenschaften einer natürlichen Puppe. Und da fing es an, die natürliche Puppe ist aus Naturmaterialien gemacht. Dann, die natürliche Puppe ist handgemacht. Die natürliche Puppe ist schlicht und einfach gestaltet. Die natürliche Puppe ist dem Menschen nachempfunden. Die natürliche Puppe ist nicht perfekt. Und zum Abschluss, die natürliche Puppe wirkt lebendig. Und ergänzt auch ihr gern, wenn euch noch was einfällt, was ihr sagt, das gehört für mich unbedingt zur natürlichen Puppe dazu. Das ist irgendwie ein Aspekt, da habt ihr noch gar nicht drüber nachgedacht.
Ja, das wäre spannend, was da noch kommt.
Bringt es gern ein. Wir wünschen uns sowieso mehr Austausch.
Ja.
Da haben wir ja in unserer letzten, noch nicht veröffentlichten Folge schon festgestellt. Also kommt, lasst uns wieder mehr in Austausch kommen und schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn ihr die Folge gehört habt und wenn ihr irgendwie einen Gedanken dazu habt. Das fände ich schön.
Und ihr braucht auch das jetzt nicht literarisch perfekt ausformulieren. Ihr könnt einfach Stichworte. Wir freuen uns einfach, wenn da was kommt.
Ja, wir freuen uns einfach, wenn da was kommt. So, zum Abschluss wollen wir jetzt noch ein paar Ideen sammeln, wie ihr vielleicht mehr Natur in eure Puppenhandwerk bringen könnt. Da habe ich mal schon mal so ein bisschen lose gesammelt. Laura, fällt vielleicht auch noch was ein. Das ganz Offensichtliche ist natürlich, natürliche Materialien zu verwenden. Das macht nicht jeder. Ist vielleicht auch eine Geldfrage, ist vielleicht auch eine Vorliebenfrage, eine Geschmacksfrage. Aber wenn ihr euch mehr Natur wünscht, versucht es doch mal mit naturbelassenen Materialien. Und vielleicht wollt ihr sogar selbst Material in der Natur sammeln. Und da fiel mir ein, also wenn ihr irgendwo am Land lebt, auf dem Land lebt, gibt es vielleicht einen lokalen Schäfer oder eine lokale Schäferin und ihr habt Lust, mal in Austausch zu gehen und zu fragen, ob die ein bisschen Wolle für euch haben, mit der ihr die Puppen stopfen könnt.
Und was zum Beispiel, wenn ihr jetzt, ich hatte einmal Wolle, die noch sehr viel mehr Lanolin hatte, das ist so ein schönes Gefühl und Erlebnis, eine Puppe zu stopfen mit Wolle, die wirklich noch ziemlich lanolinreich ist.
Und die sich sicher auch noch mal natürlicher anfühlt als das, was wir von Wollknäuel bekommen. Absolut. Was ja gewaschen, gekämmt,
also zum Verkauf ist das vielleicht nicht so geeignet, weil ich weiß nicht, wie das sich weiter dann...
Ob es fettet, ne?
Genau, aber das ist so schön zum Verarbeiten und auch nachher die Puppe hat noch mal was ganz anderes, eine andere Schwere und natürlich auch noch mal einen anderen Geruch.
Und deine Hände sind gepflegt.
Die sind so gepflegt, also kannst du jegliche Masken vergessen.
Ja, und dann habe ich lustigerweise in Lauras Raum, in dem wir gerade aufnehmen, noch etwas gesehen, an was ich mich erinnert habe, als ich diese Folge vorbereitet habe zum Thema Füllmaterial. Fiel mir nämlich ein, als wir an der Ostsee waren vor 2 Jahren und Marlena besucht haben, da gab es Seegras.
Ja.
Und Marlena hat uns erzählt, dass sie dieses Seegras sammelt und irgendwie in den Puppen verarbeitet, als Füllmaterial oder...
Siehst du, das hatte ich nämlich vergessen. Ich habe nur gesehen, dass sie es eben im Garten zum Mulchen benutzt. Das fand ich schon mal spannend. Mit dem Puppen hat, das ist mir gar nicht aufgefallen.
Oder war das gar nicht Marlena, aber dann war es vielleicht eine andere, vielleicht war es auch eine andere Puppenmacherin.
Aber macht Sinn, es gibt ja auch Puppen, die mit Sägespäne oder mit so Holzgras gefüllt sind, ne? Oder also früher.
Und Laura hat hier tatsächlich in ihrem Zimmer so ein Bündel, ein getrocknetes Büschel Seegras hängen. Ja. Es sieht ein bisschen aus wie Papierstreifen oder so. Es raschelt auch. Ich frage mich auch, wie das in der Puppe Platz finden könnte. Aber wahrscheinlich kann man das auch so komprimieren. Vielleicht fühlt es sich dann wie so eine Strohpuppe an, so wie ich mir vorstelle, wie so Puppen im so 18., 19. Jahrhundert, die noch gar nicht so kuschelig waren. Also wir wollen euch eigentlich nur ermutigen, schaut mal, was es in eurer Umgebung so gibt. Ne?
Oder, was mir gerade einfällt, frisch gemähtes Heu, das noch so ein bisschen wie Waldmeister riecht. Oh, das duftet. Und wenn man das in eine Puppe füllt, das ist natürlich auch
muss aber vorher richtig getrocknet sein.
Ne? Ja, muss richtig getrocknet richtig sein. Und jetzt natürlich nicht für Heuschnupfen, Leute.
Ja, das stimmt. Ihr könnt natürlich auch Material selber herstellen, wer da Lust drauf hat und wer das kann, ist das auch eine schöne Möglichkeit, eine Puppe noch natürlicher zu gestalten. Wer spinnen kann, könnte einen Garn zum Stricken oder auch für die Haare selber spinnen. Wer weben kann, kann einen Stoff weben. Und dann gibt es natürlich auch noch das Färbehandwerk und da lässt sich auch wunderbar mit Naturfärbemitteln arbeiten, mit Pflanzen, Beeren und Gewürzen. Das finde ich, sieht man mal, also ich erkenne das sofort, wenn Stoffe und Garne Pflanzen gefärbt sind und ich finde, das hat so eine schöne Ausstrahlung.
Ja, das ist nochmal ganz, ganz anders.
Vielleicht erinnerst du dich, als wir vor Jahren, oh Gott, ist das lange her, da standen wir mal auf dem Waldorf-Bazar in Kreuzberg und haben unsere Puppen verkauft. Und ich weiß nicht, ob am Nebenstand oder irgendwo anders auf diesem Bazar, da war diese Pflanzenfärberin. Und die hatte sogar eine Seitentücher, alles von Hand in zig Farben Pflanzen gefärbt. Und da haben wir auch immer eingekauft.
Ja, ja.
Und da haben wir auch, das haben wir dann lange, es war nur so eine kurze Phase, es war sicher auch eine Kostenfrage, daraus mal ein Jäckchen gestrickt oder ein Mützchen für die Puppen und das sah immer so schön aus.
Ja,
ne? Also, und leider die Pflanzenfärberin, ich weiß gar nicht, Frau Lichtig hieß sie, die hat vor ein paar Jahren ihr Handwerk aufgegeben.
Oh, schade.
Da habe ich im Abverkauf noch ein bisschen was bekommen, die hatte hier in Berlin ihre Werkstatt. Auch so schade, weil auch das ist sind Handwerke, die aussterben.
Ja.
Und damit so eine Pracht und so viel Licht, was da wegfällt, schade. So, eine natürliche Puppe machen kann man auch im Garten.
Ja.
Unter freiem Himmel werkeln und sich ganz bewusst mit der Natur verbinden oder auch gar nicht ganz bewusst, sondern einfach in der Natur sein, seinen Tisch mal im Garten auf, seinen Arbeitstisch mal im Garten aufstellen und mal reinspüren, wie fühlt denn sich das an? So kann ich das, ne? Oder ist vielleicht auch der Raum zu ungeschützt, wer weiß, vielleicht zieht man sich dann auch lieber wieder ins Geschützte zurück. Da fiel mir unsere Landpartie noch ein. Unsere Landpartie für Puppennähverliebte war ja auch so, ein Teil der Idee war ja auch, das Puppenmachen mit der Natur zu verbinden. Wir saßen jetzt nie direkt unter freiem Himmel, aber wir hatten immer...
Bei den Pausen wurde dann mal draußen gehäkelt.
Immer so Kleinigkeiten, oder wir hatten, da gab es so Flügeltüren, die haben wir dann aufgemacht. Ja. Letztes Mal kamen die Hühner dann manchmal sogar rein. Also auch das ist so eine Idee, wenn nicht ganz Natur, vielleicht Natur in den geschlossenen Raum reinholen, einen Blumenstrauß auf dem Arbeitstisch, vielleicht sogar so einen Wildblumenstrauß, den man selbst gepflückt hat, Fenster öffnen, Vogelzwitschern reinlassen. Da habe ich noch so gedacht, sich mit einem natürlichen Getränk versorgen.
Sehr schön.
Das, da musste ich nämlich an dich denken. Du machst immer so feine Tees, wenn ich hier bin. Du hast ja so eine Glas-Teekanne. Ja. Und dann sieht man immer genau, was Laura da für einen Tee aufgegossen hat. Welche Blüten, welche Kräuter. Also das ist so eine, finde ich, eine ganz einfache Möglichkeit, sich Natur in den Alltag zu holen. Eine Kanne Pfefferminztee, Salbei, Zitronenmelisse oder einfach nur Apfelstücke und Ingwer mit Wasser aufgegossen. Und
oder auch so eine Limonade, also nicht wirklich Limonaden, aber man kann ja frische Kräuter, Wildkräuter.
Was Kaltes, ne?
Genau, kalt aufgießen oder Holunderblüten jetzt.
Jetzt gerade, ne?
Ne? Alles mögliche, Rosenblätter, ja. Lavendel.
Ja, ganz, ganz schönes, ganz einfache Möglichkeit. Und dann ist es egal, ob ihr in der Großstadt sitzt, ihr habt eure Kanne und es schmeckt nach Natur und ihr habt so ein Stück Natur bei euch. Gleiches gilt fürs Räuchern, wer dann Zugang hat. Ja. Das ist auch eine schöne Möglichkeit, sich einen natürlichen Duft oder irgendwie eine Energie aus der Natur in den Raum zu holen. Auf dem Boden sitzen.
Das finde ich einen ganz tollen Punkt. Da fällt mir gerade ein, wir hatten bei den Clowns hatten wir so eine Psychologin, da ging es um Selbstwirksamkeit und sie hat erzählt uns nochmal, wie wichtig es ist, sich auf den Boden zu setzen, auf den Boden zu legen, um sich zu erden. Und sie hat erzählt, dass sie als Familie, wenn die nach Hause kommen, sich manchmal erst alle vier auf den Boden legen. Und dann liegen die ein bisschen auf dem Boden rum.
Kann ich so gut
verstehen. Und ich habe das auch, wenn ich mich erinnere, die Kinder, die lagen so oft auf dem Boden, immer noch.
Ja.
Manchmal fläzt die ganze Familie irgendwie so im Wohnzimmer auf dem Boden. Und das ist aber... Das ist gut, eine wirksame Sache.
Wirksame Sache und das wirkt, das wirkt deshalb, wenn wir auf dem Boden liegen, ist ja unser Körper in Berührung mit dem Boden und er ist an Stellen in Berührung mit dem Boden, die mit unserem Nervensystem verbunden sind. Und dieser Druck auf diese bestimmten Stellen, die dann durch das eigene Körpergewicht zustande kommt, der wirkt wohl beruhigend. Also das gibt auch eine wissenschaftliche Erklärung, warum dieses auf dem Boden liegen so beruhigend wirkt. Jetzt sind wir bei beruhigend, es ging ja auch um Erdung, aber das gehört ja zusammen.
Ja, so, ne? Deswegen liebe ich mein schweres Augenkissen, weil das hat dann den gleichen Effekt.
Ja.
Also
ich finde, man muss die wissenschaftlichen Hintergründe nicht kennen, aber ich finde es manchmal so ein Aha-Effekt zu verstehen. Okay, ja, stimmt.
Ja.
Und mir geht es auch so, Shavasana beim Yoga, die letzte Übung, die wir immer machen in der Yogastunde. Und du legst dich dahin und es ist so viel mehr, als nur zu liegen und ein bisschen durchzuschnaufen und die Totenstellung zu üben, sondern man spürt ja irgendwie, was der Körper da für Prozesse durchmacht und wie du nach diesen 3 bis 5 Minuten oder auch länger wirklich erfrischt, gestärkt, wie so neu kalibriert aufstehst.
Ja, ja.
Beim Puppenmachen liegen ist ein bisschen schwierig.
Ja,
aber man könnte ja mit Liegen beginnen.
Genau, oder zwischendrin sich mal hinlegen. Achtung, die Nadel.
Oder zwischendrin, genau. Oder eben einfach nur auf dem Boden sitzen. Da fiel mir noch ein, dass du von deinem, du hast in Kroatien mal einen Seelenpuppen-Retreat gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt 2, 3 Jahre her ist. Und da hattest du auch erzählt, dass ihr dort auf dem Boden gesessen habt. Und dass das auch was im Vergleich zu den bestuhlten Kursen, die du sonst gibst, auch einen Unterschied gemacht
hat. Absolut, ne? Das hat nochmal was ganz, das kriegt noch was viel Meditativeres. Man kommt nochmal tiefer in die Arbeit rein. Ja. Natürlich ist jetzt nicht für jede Person es möglich, auf dem Boden zu sitzen.
Da muss man sich
jetzt nicht zwingen, aber...
Ja. Nur, es ist eine Anregung für die, die das mal ausprobieren wollen und die auch länger noch auf dem Boden sitzen können. Ja, wir wissen auch, was das bedeutet. Genau, die Meditation, was du gerade gesagt hast, das finde ich auch einen schönen Aspekt, wenn es um so Natürlichkeit geht, um ja einfach auch nochmal als Impuls vielleicht 5 Minuten bewusst zu atmen vor dem Puppenmachen. Man muss nicht gleich meditieren, also wer dann Zugang hat, auch das, aber es reicht vielleicht auch 5 Minuten, 3 Minuten einfach nur zu atmen, um den Geist zu beruhigen und bei sich selbst anzukommen. Und bei sich selber anzukommen heißt auch, bei seiner eigenen Natur anzukommen.
Ja.
Und das ist dann sowieso das Wichtigste, wenn du etwas Natürliches herstellen musst, musst du mit deiner Natur auch verbunden sein. Und da können wir Atmung und Meditation auf dem Boden liegen nur empfehlen. Ja, eine letzte Sache, die mir, oder vorletzte Sache, die mir noch in der U-Bahn jetzt gerade eingefallen ist, da bin ich über dich auch drauf gekommen. Du hast deine Puppen für den Verkauf auch oft so, ich sag mal, natürlich fotografiert. Mhm. Also da fiel mir ein, das ist jetzt interessant für die Puppenmacherinnen, die ihre Puppen auch verkaufen, wenn ihr den Aspekt betonen wollt, der Natürlichkeit, ist natürlich ein total schönes Mittel, die Puppen im Garten im Grünen zu fotografieren. Oder wie Laura das gern gemacht hat, du hast oft so Blumen genommen, ne? Oder ja, irgendwas, was du so im Garten gefunden hast.
Jahreszeitlich passende.
Ja. Hast du irgendwie einen Kranz gemacht oder die Blumen irgendwie ins Haar gesteckt, ja, oder einfach daneben arrangiert.
Eben, es so, muss, ne, auch nicht viel sein. Das habe ich gemerkt. Ein kleines Blümchen im Haar von der Puppe, das macht ja beim Fotografieren so einen großen,
ja,
Unterschied.
Ja.
Und das dürft ihr gerne alle,
ja,
nachmachen.
Genau, nachmachen. Lauras grandiose Idee.
Ja, einzigartig.
Und ich finde das wichtig. Ich finde, das ist noch mal wichtiger jetzt auch in diesen künstlichen Zeiten und Gefilden, in denen wir uns bewegen, auch als Puppenmacherin. Wenn wir schon im Internet verkaufen, warum nicht durch diese natürlichen Accessoires, nenne ich es jetzt mal, ja, wirklich darauf aufmerksam zu machen, es handelt sich hier um ein natürliches Produkt.
Ja.
So, ja, ja. So, und das allerletzte, bevor vielleicht Laura noch was sagen möchte von mir, keep it simple, strebt keine Perfektion an, man kann es nicht oft genug sagen, verkünstelt euch nicht, verliert euch nicht in unwichtigen Kleinigkeiten, sondern behaltet das Wesentliche im Auge und das ist immer Liebe und Verbundenheit.
Das hast du sehr schön gesagt. Und letztendlich zum Leben bringt dann eh die Person, die mit dieser, ja, Puppe spielt, die Puppe. Das, ja, ist dann die Aufgabe von ihr, das kann man dann wunderbar abgeben.
Ja.
Und auch, das kann ich auch nochmal unterstreichen, seid gut zu euch. Es ist so wichtig, beim Puppenmachen sich nicht zu verurteilen, dass man was, oder selbst wenn man sich verurteilt, dann
nicht
ist man
sein, ne,
gnädig mit sich, dass, ja, man sich verurteilt.
Mhm. Mhm. Das kann man nicht oft genug sagen, das stimmt. Ja. Also die natürliche Puppe ist ein Qualitätsversprechen. Können wir vielleicht jetzt auch abschließend und zusammenfassend sagen. Und die natürliche Puppe ist heute wichtiger denn je. Und auch die Menschen, die sie herstellen, sind heute wichtiger, ja, denn je. Und das, ja, gilt nicht nur für Puppenmacherinnen, das gilt auch für Töpferinnen, Keramikerinnen, Schmuckmacherinnen.
Für alle,
handwerklich künstlerisch tätigen Menschen. Denn Natürlichkeit, und ich komme jetzt nochmal auf die natürliche Puppe zurück. Die natürliche Puppe erinnert uns daran, wo wir herkommen und was unsere eigentliche Natur ist. Wir sind ein Teil der Natur und die Natur ist ein Teil von uns. Und das bringt die Verantwortung mit sich, ein nachhaltiges Leben zu leben, um die Natur zu schützen und zu erhalten. Natürlich in dem Maße, in dem das möglich ist für einen persönlich. Und nicht nur die uns umgebende Natur ist schützenswert, sondern auch unsere ureigene Natur, unser Wesenskern als Menschen, das dürfen wir nicht vergessen. Es geht auch um uns, um unsere Natur. Und am besten bewahren wir uns unser Menschsein, indem wir fühlen und spüren und kreativ und tätig mit den Händen sind und verbunden bleiben mit der Natur, anderen Menschen und uns selbst. Das macht unsere Lebendigkeit aus und es macht auch die Lebendigkeit der Puppen aus. Und bei der natürlichen Puppe geht es immer um die Frage, was es eigentlich heißt, Mensch zu sein und in welchem Verhältnis wir uns selbst zu Natur und Kultur setzen. Und ich finde, das ist ein sehr spannendes Forschungsfeld. Und wenn wir euch heute ein bisschen Geschmack auf dieses Forschungsfeld machen konnten, dann haben wir alles erreicht, was wir wollten. Also vielleicht habt ihr Lust, über das eine oder andere nachzudenken, ja, und euch inspirieren zu lassen und in eure Natur einzutauchen und die auch künstlerisch und gestalterisch nach außen zu bringen.
Da ist mir noch gerade eingefallen, was auch vielleicht noch ein kleiner Punkt ist, jeder hat ja auch eine andere Art von Natur in sich. Also jeder versucht wirklich, eure Natur zu finden und nicht, natürlich, wir inspirieren uns von überall her, aber dann gilt es, das eigene zu finden und nicht daran zu verzweifeln, dass ich nicht so schöne Puppen wie die und die machen kann.
Ja.
Darum geht es nicht, sondern es geht darum, wirklich, die eigene Natur, den eigenen Ausdruck zu finden.
Ja.
Und genau der ist richtig und der ist gebraucht.
Ja. So, das war unsere Sommerfolge.
Ja.
Und pünktlich zum Ende der Sommerfolge oder zum Ende der Aufnahme der Sommerfolge zeigt sich hier ein leicht bläulicher Himmel über dem Prenzlauer Berg.
Und die Sonne kommt raus.
Ja, und wir verabschieden uns gleich in die Sommerpause. Vorher möchte ich noch darauf aufmerksam machen, dass ich nach der Sommerpause 4 Kurse gebe. September, Oktober, November, Dezember.
Sehr gut, da könnt ihr alle wieder Weihnachtspuppen herstellen.
Ja, oder natürliche Puppen.
Natürliche Weihnachten.
natürliche Weihnachts- und Waldorfpuppen. Also ich lade euch herzlich ein. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch anmeldet, jetzt schon anmeldet, die Kurse voll macht, damit ich Planungssicherheit habe. Laura, hast du was in deinem Angebot momentan? So wie ich dich einschätze, gerade nicht, ne?
Nee, es ist gerade ganz viel,
passieren, los, aber nichts konkret, Konkretes, ne?
Konkret noch nicht. Sonst einfach immer auf der Internetseite oder im Insta gucken, da wird es dann irgendwo. Oder mich anfragen. Könnt auch, wenn ihr Fragen habt, einfach mir schreiben.
Ja, und jetzt möchte ich nochmal, auch wenn das ein bisschen vielleicht komisch ist, darauf aufmerksam machen. Wir haben ein Jubiläum vor uns.
Ja.
Wir feiern im September unseren 5. Geburtstag mit dem Podcast.
5 Jahre echte Puppen.
Und das ist ein Grund zum Feiern, das ist ein Grund zur Freude. Und ich sage das jetzt einmal mal so, wir würden uns auch freuen, wenn ihr euch mit uns freut.
Ja.
Und uns schreibt uns doch mal, was ihr, ob ihr uns hört, ob ihr uns, was ihr an unserem Podcast mögt. Wir würden uns total über irgendeine persönliche Nachricht
ziehen. Ja.
Geburtstag, sagen wir so, wir freuen uns über Geburtstagsgrüße.
Ja, wunderbar, genau. Genau. Geburtstagsgrüße sind herzlichst willkommen.
Und herzlichst willkommen. Und dann feiern wir natürlich zusammen mit euch auch im September. Da dürft ihr euch auch freuen drauf.
Ja.
So, jetzt wünschen wir euch einen wunderschönen Sommer mit viel Zeit in der Natur und mit den Menschen, Dingen und Beschäftigungen, die euch am Herzen liegen.
Tja, herzlichst.
herzlichste Grüße aus dem natürlich fulminant blühenden, blauen, himmelumspielenden Prenzlauer Berger Stadtnatur.
Das hast du so schön gesagt.
Von eurer Maria
und eurer Laura.